Willkommen zur Sendung des Münchner Flüchtlingsrats. In dieser Sendung geht es zum guten Teil um den Flüchtlingsrat selber. Genauer gesagt um seine Arbeit. Und dafür gibt es einen besonderen Anlass. Der Münchner Flüchtlingsrat feiert nämlich ein Jubiläum. Seit genau 30 Jahren unterstützt er jetzt schon Geflüchtete mit Rat und Tat. Eine Aufgabe, die nicht nur viel Engagement, sondern auch Flexibilität verlangt.
Hier beim Flüchtlingsrat kommen alle möglichen Fälle zusammen. Das kann jemand sein, der bald einen Anhörungstermin hat oder jemand, der schon seit Jahren mit Duldung hier ist und wo eine Abschiebung ansteht. Also es ist ein ganz großes Spektrum von Problemen, mit denen die Leute hier kommen. Das heißt auch sehr vielfältig in der Beratung.
Was man ganz generell in der Flüchtlingsarbeit braucht, ist natürlich Hartnäckigkeit und die Fähigkeit, penetrant, höflich und freundlich zu bleiben dabei. Und man braucht natürlich auch irgendwo ein Grundgerüst für sich selber, ein Wertegerüst. Und wir machen das ja nicht nur für die Flüchtlinge. Es geht ja auch darum, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Also wir tun das ja auch für uns selber.
Wir beschäftigen uns in dieser Sendung damit, wie die Arbeit des Münchner Flüchtlingsrats aussieht. Außerdem haben wir mit einem Mann gesprochen, der vor 30 Jahren als Flüchtling nach Deutschland kam. Also genau zu jener Zeit, als der Münchner Flüchtlingsrat gegründet wurde. Am Mikrofon in der nächsten Stunde Elif Beiner. Wenn ein Mensch 30 wird, dann ist er nicht mehr ganz jung. Aber er hat dafür schon einiges an Erfahrung gesammelt. Das gilt auch für den Münchner Flüchtlingsrat. Seit April dieses Jahres kann er auf 3 Jahrzehnte Arbeit zurückblicken. Am 1. April 1987 wurde er als Verein gegründet und in den 30 Jahren seit der Gründung haben die Aktiven eine Menge Erfahrung in der Flüchtlingsarbeit gesammelt. Allen voran Monika Steinhauser. Sie war lange Jahre die Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats. Ende März hat sie aus Altersgründen ihren Posten an Rebecca Killian Mason abgegeben, ihre Nachfolgerin. Harald Will hat mit beiden gesprochen.
Monika, was war denn damals der Anlass, den Münchner Flüchtlingsrat zu gründen? Wie war die Situation damals?
Ja, also Ende der 80er Jahre sind die Flüchtlingszahlen gestiegen, weil der eiserne Vorhang Löcher bekommen hat und schließlich dann ganz gefallen ist. Dann kamen auch noch die Kriege in Jugoslawien dazu, Anfang der 90er Jahre. Und wie heute und wie in den letzten Jahren sind überall provisorische Unterkünfte aufgebaut worden in den Stadtvierteln. Es gab zum Teil Widerstand, es gab aber eben auch Leute aus der Nachbarschaft, die gesagt haben, wir müssen uns da engagieren. Wir müssen den Flüchtlingen helfen und wir müssen auch schauen, dass der Friede im Stadtviertel nicht kippt. Also eigentlich, wie wir es jetzt wieder haben. Und die haben ganz schnell gemerkt, dass es nicht reicht, also jetzt einzelnen Flüchtlingen zu helfen oder Kinderbetreuung zu machen, Deutschunterricht, sondern dass man sich zusammentun muss, weil man Informationen austauschen muss, weil irgendjemand sich darum kümmern muss, immer die neuesten Informationen einzufangen, aufzuarbeiten, aufzubereiten, besser gesagt. Und weil man auch Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit machen muss. Und das ist also der Grund, dass die sich dann zusammengetan haben. Es gab kein Büro, es war mal ein Problem, einen Saal zu finden, wo man sich einmal im Monat getroffen hat. Das ist das Plenum, das heißt immer noch so und seit 30 Jahren findet das auch jeden Monat statt.
Wann hat sich das dann so entwickelt, dass das Ganze eine Struktur bekommen hat, zum Beispiel im Büro? Hing das davon ab, dass es Zuschüsse von der öffentlichen Hand gab oder von was hing das ab?
Ja, wir haben 1998 im Gasteig eine Ausstellung gemacht zum Thema Kindertransporte und Situationen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen heute oder damals. Und das hat uns eigentlich dann in der Stadt das Ansehen gebracht, dass man überhaupt so mal uns ernst genommen hat. Und daraufhin haben wir dann ziemlich bald ein Zimmer in der Münchner Flüchtlingsunterkunft gekriegt, in der städtischen, als Büro. Und dann auch das Geld für einen Minijob. Und irgendwann konnten wir dann hier in die Goethestraße einziehen, wo wir halt mit vielen anderen Organisationen sind, wo man gut zusammenarbeiten kann und wo wir auch den Saal jetzt immer zur Verfügung haben, wenn wir ihn brauchen.
Und auch eine andere Personalausstattung, nehme ich an.
Und dann gab es irgendwann eine halbe Stelle. Und daraufhin sind wir dann natürlich auch immer größer geworden, weil dann waren wir ständig erreichbar. Und es hat sich dann sehr stark die Beratungsarbeit ausgeweitet, sowohl was Flüchtlinge betrifft wie auch Ehrenamtliche.
Wie bist du denn eigentlich damals zum Flüchtlingsrat gekommen? Was hat dich denn motiviert damals, den Flüchtlingsrat sozusagen beizutreten oder dich da zu engagieren?
Naja, ich bin also noch viel länger, noch 20 Jahre länger Mitglied von Amnesty International. Und ich hatte als Amnesty-Mitglied auch schon 1973, 74 mit den chilenischen Flüchtlingen zu tun, hatte also da auch schon einen Bezug dazu zur Flüchtlingsarbeit. Und ich reise natürlich gerne und mache da viele gute Erfahrungen. Und dann geht es mir auch immer darum, dass Ausländer bei uns auch mal gute Erfahrungen machen können.
Rebecca, wie war das bei dir? Warum bist du zum Münchner Flüchtlingsrat gekommen? Wie war das damals?
Also ich bin vor 6 Jahren zum Infobus gekommen und habe die Projektleitung vom Infobus für Flüchtlinge übernommen.
Muss man vielleicht kurz erklären, was der Infobus ist?
Genau, der Infobus ist ein Unterprojekt des Münchner Flüchtlingsrats, der sich auf die Asylvorbereitung oder die Asylverfahrensberatung spezialisiert hat und direkt vor den Erstaufnahmeeinrichtungen zum Asylverfahren berät die Leute, die relativ neu angekommen sind.
Was hat dich motiviert, da einzusteigen?
Ich fand es ein unglaublich spannendes Projekt, war vorher schon als Dolmetscherin im Flüchtlingsbereich aktiv und ja, fand es eine ganz wichtige Aufgabe, einfach wirklich vorbeugend, also schon Informationen zu geben, die Leute ausreichend über ihre Rechte und Möglichkeiten zu beraten. Und das hat mich fasziniert und da bin ich dann eben in die Thematik tiefer eingestiegen.
Jetzt haben wir schon ein Projekt oder ein Arbeitsfeld erwähnt, auf dem der Münchner Flüchtlingsrat tätig ist, nämlich der Infobus. Was gibt es denn sonst noch für Arbeitsbereiche?
Also wir haben insgesamt 3 Projekte, also das Infobus-Projekt für die Asylverfahrensberatung, das Projekt Save Me setzt sich ein dafür, dass mehr Flüchtlinge auch über Kontingente, also über einen legalisierten Weg praktisch nach Deutschland einreisen können. Und der Münchner Flüchtlingsrat widmet sich so als Stammprojekt der Beratung der Flüchtlinge, der Beratung der Ehrenamtlichen und auch der Repräsentation, also der Lobbyarbeit, der Öffentlichkeitsarbeit.
Was gibt es denn zum Beispiel für Beratung für Flüchtlinge? Also wie kann man den Leuten da helfen?
Na, also hier beim Flüchtlingsrat kommen alle möglichen Fälle zusammen. Also es sind einfach Leute, die an anderen Stellen einfach nicht mehr weiterkommen. Das kann jemand sein, der bald einen Anhörungstermin hat oder jemand, der schon seit Jahren mit Duldung hier ist und wo eine Abschiebung ansteht. Also es ist ein ganz großes Spektrum von Problemen, mit dem die Leute hier kommen. Das heißt auch sehr vielfältig in der Beratung.
Was kann man für die Leute dann unter Umständen tun? Anwälte besorgen oder was macht man da?
Naja, erstmal einen Überblick verschaffen. Was sind die Möglichkeiten? Gibt es noch Möglichkeiten? Können wir irgendwelche Kontakte nutzen? Können wir Kontakte weitergeben? Kann man konkrete Tipps geben? Vermittelt man einen Anwalt oder gibt man nochmal weitere Hinweise, wie man jetzt weiter vorgehen kann? Also da gibt es kein Schema F, sondern da ist wirklich ein Ideenreichtum gefragt.
Der Flüchtlingsrat hat eine ganze Menge verschiedener Arbeitsbereiche, haben wir vorher gehört. Und der Flüchtlingsrat arbeitet sehr viel mit Ehrenamtlichen. Werden denn noch Ehrenamtliche gebraucht für die Arbeit? Oder ist es eher so, dass man sagt, ja, im Moment haben wir eigentlich genügend Unterstützung?
Nee, also es ist auf jeden Fall, dass die Unterstützung von Ehrenamtlichen nach wie vor gebraucht wird. Es gab vor 2 Jahren da einen sehr hohen Beliebtheitsfaktor im Flüchtlingsbereich und sehr viele Ehrenamtliche. Das lässt im Moment eher wieder nach. Also es ist sehr wohl noch Bedarf da, sich einzusetzen. Bei uns beim Flüchtlingsrat selber haben wir bestimmte Bereiche, wo wir Unterstützung brauchen. Zum Teil von Leuten, die rechtlich fit sind, die uns da in der Beratung auch unterstützen können. Insgesamt vermittelt der Flüchtlingsrat ja Ehrenamtliche an Stellen, die Bedarf haben, also Unterkünfte oder auch Privatpersonen, die irgendwie Unterstützung brauchen, die eine Begleitung brauchen. Und da ist nach wie vor ein großer Bedarf da und da kann sich jeder, der sich ernsthaft einsetzen will, melden.
Beratung, Begleitung, Unterstützung. Der Münchner Flüchtlingsrat versucht auf vielfältige Weise etwas für Geflüchtete zu tun. Eine besondere Herausforderung ist die Beratung von Flüchtlingen. Diejenigen, die diese Beratung leisten, müssen nicht nur fachlich fit sein, etwa im Ausländer- und Asylrecht, sie müssen auch mit den unterschiedlichsten Anforderungen umgehen können. Monika Steinhauser spricht aus langer Erfahrung, wenn sie sagt:
Langweilig wird es hier nicht. Nein, weil die Probleme, die die Leute haben, sind ziemlich breit angelegt. Und das, was uns die Politik täglich präsentiert, ist auch recht breit angelegt. Und das, was manche Behördenmitarbeiter sich einfallen lassen oder nicht einfallen lassen, ebenfalls. Und jetzt mache ich das sehr, sehr lange. Und manchmal denke ich, na, das kann jetzt wirklich nicht sein. Und dann ist es doch so. Also selbst mich...
Also verwirrende Behördenschreiben zum Beispiel, oder was
ja,
ist das dann?
Ja, oder also irgendwelche Anweisungen, wo du denkst, das gibt's nicht, das kann jetzt wirklich nicht sein. Und dann stellt sich raus, es ist doch so. Also es gibt wirklich die verrücktesten Geschichten da.
Man hat ja eben jetzt dann mit sehr vielen verschiedenen Fällen, in Anführungszeichen, Schicksalen von Leuten zu tun. Wenn ihr euch erinnert, was hat euch da am meisten beeindruckt aus den letzten Jahren?
Das kann ich eigentlich überhaupt nicht sagen, weil es sind so viele Geschichten und so viele Menschen, die ich kennengelernt habe. Es gibt ein paar, die behaupten, ich hätte ihnen das Leben gerettet. Und das sind welche darunter, wo ich wirklich gerätselt habe, wie denn? Und erst mit der Zeit drauf kam, dass es wirklich nur von einem einzigen Telefonanruf abhing. Ich kann mich erinnern mal, eine Familie aus dem Kosovo, ein Journalist, der ist mir immer wieder begegnet und war immer so ganz glücklich und die ganze Familie. Und ich wusste gar nicht mehr, was da eigentlich Sache war, bis ich irgendwann draufgekommen bin. Es ging darum eigentlich, dass er eine Wohnung gefunden hatte und er brauchte vom Wohnungsamt die Zusage für die Übernahme von Kaution und Provision, die im Zustand. Und der Sachbearbeiter hat einfach Nein gesagt. Und mit dem Problem kam er dann zu mir und ich habe beim Chef angerufen und habe gesagt, das kann es nicht sein, weil da ist ein Anspruch da, das ist zugesagt. Und dann hat er also diesen Schein bekommen, hat die Wohnung bekommen. Und weil er die Wohnung vorweisen konnte, zusätzlich zu seinem Arbeitsplatz und allem sonst immer brav gewesen, hat die Familie den Aufenthalt gekriegt. Insofern meinen die, ich hätte ihnen das Leben gerettet. Es gibt andere Familien, wo wir Monate, Jahre dahin gearbeitet haben, um ihnen im Endeffekt dann den Aufenthalt hinzukriegen. Aber manchmal liegt es wirklich an einem Telefonanruf.
Und wenn die jetzt sagen, du hast ihnen das Leben gerettet, sind es dann nur in Anführungszeichen solche Geschichten, wie eben jetzt erzählt? Oder ging es auch wirklich dann oft darum, dass zum Beispiel eine Abschiebung verhindert wurde in ein Kriegsgebiet oder irgend sowas?
Ja, letztendlich wäre die Familie auch abgeschoben worden, wenn sie nicht die Bedingungen für diese Altfallregelung geschafft hätte zu dem Zeitpunkt, ne? Das weiß man nie. Dann muss man schon sehen, in unserem Bereich ist Zuhören ganz, ganz wichtig. Die meisten von den Leuten haben den Kopf so voller Sorgen und eigentlich will sie keiner anhören, keiner hat Zeit. Wenn sie einen Anwalt haben, der hat auch keine Zeit oder es tickt die Gebührenuhr nebenbei. An den Behörden sind sie auch alle überlastet und hören nicht richtig zu. Und von dem her ist Zuhören eigentlich das Wichtigste bei uns, neben guten Ratschlägen und Tipps und so weiter. Es hält doch den einen oder anderen, denke ich, auch am Leben, dass ihm jemand zugehört hat, dass er etwas leichter rausgeht, als er reinkam und wieder Mut hat, die nächsten Schritte weiterzumachen.
Rebecca, wie geht's dir denn in der Flüchtlingsarbeit? Kannst du dich erinnern an Fälle, die dich besonders beeindruckt haben?
Ja, also ist auch schwer. Es ist eine Vielfalt an Fällen und im Infobus haben wir häufig kürzeren Kontakt mit den Menschen gehabt, aber gerade die Fälle, bei denen man weiß, okay, man konnte wirklich weiterhelfen. Also es gab einige Leute, die Jahre später nochmal zu uns gekommen sind und gesagt haben, dass damals der eine Beratungstermin bei euch hat mir geholfen. Ich habe meine Anerkennung gekriegt, ich kann jetzt hier leben, ich kann hier arbeiten. Da gibt es einige, die ich einfach weiter noch im Kopf habe, die ich vielleicht auch in die Anhörung begleitet habe, wo man einfach das Gefühl hat, okay, die Unterstützung hat auch was gebracht. Zum anderen sind es natürlich die traurigen Fälle, wo es wenig Optionen gibt, also wo man nicht mehr viel tun kann, wo man menschlich einfach zweifelt, wo man sagt, das ist eigentlich nicht human, was da passiert, was einem sehr nahe geht und wo man dann auch schauen muss, wie man selber mit dieser Situation klarkommt. Also dass man sagt, okay, ich kann jemandem gerade wirklich nicht mehr weiterhelfen, weil alle Optionen ausgeschöpft sind.
Ja, wie kommt man denn klar mit so einer Situation, dass man zum Beispiel jemand nicht helfen kann oder mit dieser gesamten Situation, in der man in der Beratung ist? Das ist ja zum Teil wohl sehr belastend. Wie steckt man das weg oder wie kann man es kompensieren?
Naja, also es ist schwer. Natürlich, ich glaube, man darf nicht abstumpfen. Es darf einen nicht mehr berühren. Man muss da sensibel bleiben. Man muss auch irgendwie an seinen Werten und Ideen festhalten. man muss natürlich irgendwo eine Grenze ziehen, wo man sagt, okay, man hat seine Arbeit und kann die dann auch dort lassen. Anders geht's nicht. Es ist eine Übungssache, denke ich, einfach im Kopf da auch ein bisschen abschalten zu können. Aber letztendlich ist es nicht immer möglich. Also Fälle, die einen bewegen als Mensch, die nimmt man auch mit nach Hause.
Wie ist es denn, was hält einen denn eigentlich aufrecht auch in dieser Arbeit?
Ja, meine Motivation war von Anfang an und ist bis heute so, ist die Wut. Ich lese morgens die Zeitung und ärgere mich ganz fürchterlich und dann gehe ich ins Büro und ärgere andere. Wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten gehen kann, dann muss ich mir was anderes überlegen, weil ich werde mich weiterhin ärgern beim Zeitungslesen.
Wie ist es bei dir, was hält dich aufrecht?
Ich glaube, es ist einfach, ist meine Grundidee von Gerechtigkeit oder von wie eine Gesellschaft aussehen soll. Und dafür, denke ich, ist es wert, sich einzusetzen. Und da muss man weiter dran arbeiten, um das so weit wie möglich zu erreichen oder aufrechtzuerhalten, was noch aufrechtzuerhalten ist.
Es gab ja in der letzten Zeit, in den letzten Monaten eine ganze Menge von Verschärfungen auf dem Gebiet der Asylgesetze und der entsprechenden Verordnungen. Merkt man das eigentlich stark in der Arbeit des Flüchtlingsrats?
Ja, natürlich, weil das die Flüchtlinge in die Verzweiflung treibt.
Was speziell zum Beispiel?
Zum Beispiel die Arbeitsverbote, die ja wieder massig um sich greifen. Und es ist ja erwiesen, dass Langzeitarbeitslosigkeit krank macht. Und da werden Leute absichtlich langzeitarbeitslos gemacht, indem man ihnen den Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt. Und das führt natürlich zu Depressionen. Und bei Leuten, die ohnehin schon vorbelastet sind, wirkt sich das noch viel schlimmer aus. Wenn man den ganzen Tag nur rumsitzt und grübelt und dann wartet auf schlechte Nachrichten von zu Hause und nichts abarbeiten kann, dann wird das immer schlimmer. Und wir haben immer mehr Leute, die wirklich verzweifelt sind. Und wir machen da politisch einen ganz, ganz großen Fehler.
Eine Gruppe von Geflüchteten steht seit einiger Zeit unter besonders starkem Druck. Es geht um die afghanischen Flüchtlinge. Vielen von ihnen wird das Asyl verweigert. Sie bekommen nur noch einen geringerwertigen Aufenthaltsstatus. Und vielen von ihnen droht die Abschiebung, weil sie überhaupt kein Aufenthaltsrecht in Deutschland erhalten. In den letzten Monaten gab es bereits mehrere sogenannte Sammelabschiebungen. Dabei wurde jeweils eine größere Anzahl von Flüchtlingen in einem Flugzeug nach Afghanistan zurückgeschickt. Die verschärfte Abschiebepraxis hat zu einer massiven Verunsicherung unter den afghanischen Flüchtlingen geführt, die noch in Deutschland sind. Viele Afghanen melden sich in ihrer Not auch beim Münchner Flüchtlingsrat.
Das macht auch einen großen Teil unserer Arbeit aus. Die Afghanen, die ja seit einem Jahr von der Bundesregierung in Panik versetzt werden, kalkuliert in Panik versetzt werden. Und
weil sie abgeschoben werden sollen oder die Abschiebung droht?
Weil die Abschiebung droht, weil ernst gemacht wird. Ich meine, das sind jetzt bloß ein paar, die bis jetzt abgeschoben wurden, aber das reicht ja, um alle in Panik zu versetzen. Dann gehen Gerüchte rum, dann haben selbst die, die noch im Asylverfahren sind, plötzlich Angst, die gar keine Angst zu haben brauchen in dem Moment. Oder selbst die mit Aufenthaltserlaubnis sind in Panik, die auch keine Angst haben müssen. Und wir hoffen, was Afghanistan betrifft, dass irgendwann die Bundesregierung da wieder zur Vernunft kommt. Denn alle seriösen Berichte und selbst wenn man die Bundeswehr hört, sagen, dass die Sicherheitslage immer schlechter geworden ist in den letzten Jahren. Und wenn auch UNHCR, also die UN-Flüchtlingsorganisation, bestätigt, dass es sichere Gebiete in Afghanistan nicht gibt, dann muss man halt auch zur Kenntnis nehmen, dass das so ist.
Rebecca, welche Erfahrungen hast du bisher gemacht?
Ja, es sind ja zum einen die gesetzlichen Verschärfungen, aber auch einfach der politische Wind, der da weht, der einfach auch die Tendenzen bei den Entscheidungen des Bundesamtes ändert. Also das Bundesamt entscheidet ganz anders als noch vor 2 Jahren.
Härter in der Regel.
Es werden Fälle abgelehnt, bei denen es früher undenkbar war. Also afghanische Familien mit kleinen Kindern bekommen eiskalt eine Ablehnung, obwohl es genug Gründe gäbe, sie hier zu schützen. Und das macht es natürlich schwer. Also das belastet alle, das belastet die Helfer, das belastet die Flüchtlingsfamilien. Es zieht sich weiter an die Gerichte und es wird dann eine unglaubliche Maschinerie in Gang gesetzt, nur weil man versucht, hier jetzt Härte zu zeigen und teilweise auch qualitativ sehr schlechte Entscheidungen trifft, die einfach nicht gerechtfertigt sind.
Wo müsste man denn ansetzen, wenn sich was zum Besseren verändern sollte?
Da braucht man eine andere Grundhaltung. Man sollte mal die Menschenrechte und unsere Verfassung ernst nehmen. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch, die Bedürfnisse der Flüchtlinge wahrzunehmen, bewusst zu machen und ernst zu nehmen. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, auch dass Integration gelingt. Und da fehlt es bei uns noch total. Die Parteien, und da kann ich praktisch keine ausschließen, müssten die Finger davon lassen, immer einen Anti-Ausländer-Wahlkampf zu führen, in der Überzeugung, dass das immer funktioniert. Und die Wähler müssten dafür sorgen, dass es nicht funktioniert. Also jeder von uns.
Also ich denke auch, die Grundannahme, also was momentan politisch passiert, hier auf Abschreckung zu setzen, zu taktieren, zu überlegen, wie man Leute daran hindern kann, zu uns zu kommen, das ist einfach eine völlig falsche. Man muss ansetzen mit dem Fakt, es gibt immer Leute auf der Welt, die fliehen. Und es ist unsere Verpflichtung, sich dafür einzusetzen. Und wie können wir die bestmöglich erfüllen? Und da anzusetzen und mit dieser Grundlage zu arbeiten, ist das Einzige, was uns als Gesamtgesellschaft irgendwie auch noch vorwärts bringen kann.
Rebecca, du hast jetzt die Arbeit im Münchner Flüchtlingsrat als Hauptamtliche übernommen. Ist denn absehbar, wie sich die Arbeit in der nächsten Zeit entwickeln wird? Gibt es da neue Schwerpunkte oder muss man sagen, naja, wir haben nicht so viel Kapazität, um da jetzt groß neue Schwerpunkte zu setzen?
Nein, also ich glaube, unsere Aufgabe ist es, sich wirklich immer den Gegebenheiten und den aktuellen Situationen anzupassen und da auch die Schwerpunkte zu setzen. Ich befürchte, wir haben jetzt erstmal eine sehr harte Zeit vor uns, weil einfach diese gesetzlichen Verschärfungen und der rechte Wind, der da durch die Gegend weht, das Ganze einfach schwierig machen. Ich denke, die nächsten großen Aufgaben oder die zurzeit auch großen Aufgaben sind einfach die Arbeitsverbote, dass wir uns dem widmen, dass wir da versuchen aufzuzeigen, was falsch läuft, was anders gemacht werden kann, uns auch für jeden Einzelnen einsetzen, soweit wir das können. Und natürlich die Abschiebepraxis und die Entscheidungspraxis des BAMF sind ganz große Themen. Und das wird wahrscheinlich noch viele neue Themen in den nächsten Jahren geben, denen wir uns widmen müssen.
Monika, du hast jetzt den Job als Geschäftsführerin des Münchner Flüchtlingsrats 25 Jahre gemacht. Wenn du zurückschaust, welche Erfahrungen könntest du denn weitergeben an andere in der Flüchtlingsarbeit?
Also Saint-Exupéry hat mal gesagt, die Erfahrung lehrt, dass Erfahrung gar nichts lehrt. Und die Erfahrung von anderen Leuten ja schon dreimal nicht, würde ich dazufügen. Was man ganz generell in der Flüchtlingsarbeit braucht, ist natürlich Hartnäckigkeit und die Fähigkeit, penetrant, höflich und freundlich zu bleiben dabei. Das würde ich mal sagen, sind welche von den wichtigsten Eigenschaften. Und man braucht natürlich auch irgendwo ein Grundgerüst für sich selber, ein Wertegerüst natürlich. Und wir machen das ja nicht nur für die Flüchtlinge. Es geht ja auch darum, in welcher Gesellschaft, welcher Art von Gesellschaft wollen wir leben. Also wir tun das ja auch für uns selber. Und das muss man sich ja auch immer bewusst sein.
Also die Arbeit beim Münchner Flüchtlingsrat ist für dich jetzt zu Ende. Das ist sicher eine Zäsur. Heißt das auch, dass du dich aus der Flüchtlingsarbeit jetzt wirklich zurückziehst oder bleibst du ihr als Ehrenamtliche treu?
Also aus dem Flüchtlingsrat werde ich mich jetzt natürlich zurückziehen, damit meine Nachfolgerinnen ihren eigenen Stil finden können. Das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Ich bin ja auch noch ein bisschen engagiert im Bellevue di Monaco, deswegen habe ich immer noch einen Finger in der Flüchtlingsarbeit. Aber erst einmal, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich mich jetzt erholen. Die letzten Jahre waren sehr hart. Und ich freue mich auch jetzt, einen neuen Abschnitt in meinem Leben zu beginnen und mir noch einiges offen zu halten.
Wie sieht das Erholen aus?
Das Erholen, eigentlich habe ich gesagt, ich will jetzt erstmal 2 Monate schlafen, aber jetzt ist meine Tochter im Herbst nach Johannesburg gezogen, jetzt fahre ich erstmal dahin.
Auf Lora München hören Sie eine Sendung des Münchner Flüchtlingsrats. Am Anfang dieser Sendung war davon die Rede, wie die Situation vor 30 Jahren war, als der Münchner Flüchtlingsrat gegründet wurde. Damals kamen in kurzer Zeit viele Geflüchtete in die Bundesrepublik. Wir haben uns bei der Konzeption dieser Sendung überlegt, wie ging es eigentlich den Geflüchteten, die damals ins Land kamen? Was trieb sie dazu, aus ihrer Heimat zu fliehen Und wie erlebten Sie Deutschland, das Land, in dem Sie aufgenommen wurden? Einer der Flüchtlinge, die vor 30 Jahren kam, ist Rusbeh Saderi. Er wurde im Iran geboren und wuchs dort auf. Nachdem die Islamische Revolution im Iran gesiegt hatte, musste er fliehen. Seit 1987 ist Rusbeh Saderi jetzt in Deutschland. Katrin Südow hat mit ihm gesprochen.
Herr Saderi, wie erging es Ihnen in Ihrer damaligen Heimat? Woran erinnern Sie sich noch?
Ich kann mich eigentlich noch ganz genau an alles erinnern. Ich bin ja nicht als Kleinkind geflüchtet, sondern fast bis mein 18. Lebensjahr war ich noch dort. Ich habe eigentlich nur schöne Erinnerungen von meiner Heimat. Also meine Kindheit war sehr, sehr schön. Und ich bin ein Kind von Revolutionszeit. Also ich war knapp 14 Jahre alt, als die iranische Revolution passierte. Ich kann das auch als durchaus bewegte und interessante Zeit bezeichnen, bis dann leider immer mehr Druck von Regime gegen einzelne Parteien und Andersdenkende stärker wurde und man musste das Land verlassen. Das kam für andere Leute, die vielleicht zu anderen Parteien oder Gruppen gehörten, eher. Die Partei, wo ich tätig war, das war eine linke Organisation im Iran. Das kam relativ spät, fast am Ende, von anderen, die fast abgeschlachtet worden sind. Eine ganz traurige Geschichte natürlich, weil wir zu lange gebraucht haben, um daran zu glauben, dass diese Revolution doch keine Revolution ist, sondern ein Putsch gegen alles möglichst Schöne im Iran.
Das heißt, das, was Sie sich erhofft hatten für die Zukunft, ließ sich so nicht verwirklichen mit dem, was Sie da erlebt haben?
Leider nicht. Und das kam alles auch, ehrlich gesagt, fast über Nacht. Also ich kann mich genau noch an dem Abend erinnern, als die Meldung kam, dass die Großteil von unserem Zentralkomitee festgenommen worden ist oder sind und dass die Partei auf einmal illegal wurde. Das war ein Schock. Das war für viele noch größerer Schock, weil wir immer gedacht haben, wir sind ja noch für Revolution, wir sind doch nicht gegen Revolution. Und dann kam heraus, dass da im Hintergrund noch eine ganz andere Geschichte gelaufen ist, was wir als Partei oder die Körper der Partei nicht wussten. Nämlich unsere linke Organisation oder Partei versuchte, sowas Ähnliches wie in Afghanistan durchzuführen, also eine Art militärischer Putsch mit Hilfe von Russland, dass wir dann die Macht in der Regierung übernehmen. Und das war, wie gesagt, Körper von Partei gar nicht bekannt. Das ist auch alles aufgeflogen durch einen Spion von russischer Botschaft, der in Kontakt mit unserem Zentralkomitee war und das iranische Regime konnte dann zuschlagen.
Das klingt alles sehr dramatisch. Was war denn der konkrete Punkt, dass Sie sich gesagt haben, ich muss meine Heimat verlassen?
Also meine ganze Familie, also mein Vater und meine Geschwister, wir waren fast alle sehr politisch aktiv. Als, wie gesagt, diese Geschichte kam, dass unsere Partei illegal ist, haben auch nach uns gesucht. Auf einmal war alles nicht mehr sicher. Also die haben uns in der Schule gesucht. Ich konnte selbst nicht mehr in die Schule gehen. Unsere Verwandtschaft wurde noch gesucht und so weiter. Also wir haben fast ein Jahr lang versucht, auch innerhalb Iran auf der Flucht illegal hier und dort zu leben. Aber am Ende ging es gar nicht mehr.
Und nach dem Jahr ging es wie weiter?
Danach, die Möglichkeiten wurden immer knapper. Man konnte auch nicht von anderen so viel verlangen. Eine große Familie, die alle irgendwie politische Probleme haben oder illegal sind, noch zu schützen bzw. Schutz geben. Aber Fakt ist einfach, wie gesagt, man kann es von vielen nicht verlangen. Außerdem, wenn jemand bei irgendeinem anderen festgenommen wird, dann ist seine eigene Familie auch dann komplett in Gefahr.
Was war dann Ihr nächster Schritt, nachdem Sie feststellten, Sie können dort nicht bleiben? Wie war dann Ihr Weg?
Der Weg war einfach, aus dem Land zu flüchten. Das war auch die einzige Möglichkeit, sich in Sicherheit zu bringen. Damals gab es für uns die Möglichkeit, über Russland zu flüchten, weil wir auch, wie gesagt, linke Organisationen zugehörig waren und nicht unbedingt irgendwo nach westliche Länder flüchten wollten. Wir sind über die grüne Grenze, also damals gab es ja eine lange Grenze zwischen Iran und Russland, damalige Sowjetunion. Wir sind dann nach sowjetischer Aserbaidschan geflüchtet und von dort aus noch weiter.
In der Sowjetunion wollte Rusbek Saderi aber nicht auf Dauer bleiben. Er versuchte, einen Weg nach Westen zu finden. Es fand sich auch einer. Saderi beschaffte sich Visa für Polen und die DDR. Von Ost-Berlin aus konnte man damals als Ausländer relativ einfach, das heißt ohne Visum, in den Westen der Stadt gelangen. Diese Möglichkeit nutzte Rusbek Saderi und so kam er in die Bundesrepublik Deutschland.
Am Anfang waren Sie in Berlin. Waren Sie dort länger oder sind Sie dann schon weitergereist?
Genau, am Anfang sind wir in West-Berlin gelandet. Da war ich ungefähr 5 Monate. Das sind eine von hässlichsten und schrecklichsten Erinnerungen meines Lebens, muss ich sagen. Ich habe nach wie vor eine Antipathie zu Berlin. Ich mag diese Stadt einfach nicht. Und wenn ich dort bin, kommen alle diese Erinnerungen noch hoch. Ich war danach einige Male dort, aber ich mag diese Stadt einfach nicht, weil die Erinnerungen einfach hässlich waren.
Möchten Sie etwas Genaueres darüber sagen?
Ja, also in der Zeit, als ich nach Deutschland kam, waren viele Länder in große Konflikte. Also Iran war eins von denen, dann war Irak. Dann war Libanon-Krieg, da waren viele Tamilen aus Sri Lanka, da gab es viele aus Indien, die Sikhen, die auch Probleme zu Hause hatten. Viele afrikanische Länder, die auch im Bürgerkrieg oder in andere Konflikte waren. Also das war eine wahnsinnige Palette an Menschen, die alle Zuflucht gesucht haben oder auf der Flucht waren. Und man hat, schlimmer als heute, all diesen Nationalitäten mit ihren verschiedenen Problemen einfach in Unterkunft gebracht, wo ich zum Beispiel selbst war. Das war ein ehemaliges Krankenhaus, das hieß auch Heimhospital. Man sollte sich vorstellen, das war alles Stimmung von einem Krankenhaus. Selbst die Betten, wo wir drauf geschlafen haben, waren Krankenhausbetten. Und es waren 6 Etagen, alles zusammengewürfelt von Nationalitäten, die ja jeden Tag miteinander, untereinander viele Probleme hatten. Und es gab jeden Tag bei uns in Unterkunft Polizeieinsatz mit Hundestaffeln, mit Schlägereien, mit hässlichsten Sachen, was man sich vorstellen kann. Und das war einfach unschön.
Also es hört sich für mich sehr traumatisch an. Gab es denn letztendlich auch etwas Positives oder wie kam es denn dazu, dass Sie von dort weggehen konnten?
Ja, Sie müssen sich vorstellen, dass das, was ich gerade beschrieben habe, es gab Leute, die haben 8 Jahre lang mit Duldung in diesem Haus gelebt. Die waren keine Menschen mehr, das waren einfach Zombies. Die hat man auch im Gesicht gesehen. Da war ich selbst auch ziemlich verzweifelt. Wo bin ich gelandet? Ist das Deutschland? Ich hatte kein Bild von diesem Land. Also als wir hierhin kamen, ich wusste überhaupt nicht, was mich hier erwartet. Damals Berlin war ja, wie gesagt, für viele verschiedene Länder ein erste Zuflucht. Aus Berlin mussten alle dann in verschiedene Bundesländer verteilt werden. Und das war wie eine Lotteriegeschichte. Also wenn man Bayern gesagt hat, dann sind die Menschen in Heulen zusammengebrochen auf dem Boden. Und wenn man Nordrhein-Westfalen gesagt hat, man bejubelt, als man ja eine Lotterie gewonnen hat. Weil das war schon unter Flüchtlingen bekannt, welches Bundesland wie mit Flüchtlingen umgeht. Wir sind zum Glück nach Nordrhein-Westfalen, nach Unna-Massen. Das war die zentrale Anlaufstelle in Nordrhein-Westfalen. Und von dort aus, weil ich zum Glück 2 Cousins in Dortmund hatte, dann bin ich in Dortmund gelandet.
Wie alt waren Sie denn, als Sie nach Unna kamen? Und wie konnten Sie dann Ihren Weg weitergehen? Wie war es denn mit Ausbildung?
Da war ich schon 20 ungefähr. Am Anfang war, also in meiner Zeit, als wir kamen, war so, dass wenn man noch in Asylverfahrenphase war, nichts durfte. Wir durften nicht mal Deutschkurs besuchen. Wir durften nicht arbeiten, also wir durften nicht zur Schule gehen. Also alles, was man heute in vieles im Positive geändert hat, war es damals gar nicht möglich. Die Türen konnten sich erst öffnen, wenn man die Anerkennung bekommen hat. Und wenn einer wie ich Pech hatte, dass sein Verfahren 4 Jahre lang gedauert hat, musste auf all das verzichten. Das war aber inakzeptabel. Also ich konnte mir nicht vorstellen, ja, 4 Jahre zu warten oder noch länger und gucken, was passiert. Und dann erst anfangen. Ich muss ehrlich sagen, das erste Jahr hatte ich selbst überhaupt keine Motivation, hier in Deutschland irgendwas zu machen, weil ich auch mit Gedanken gekämpft habe, vielleicht sollte ich doch wieder zurück nach Russland. Ich habe auch vieles versucht, muss ich ehrlich sagen, weil ich einfach, wie gesagt, von der Gesamtsituation, vor allem mit Erlebnissen in Berlin, so enttäuscht war, dass ich gedacht habe, du hast keine Zukunft hier in diesem Land. Aber ja, nach einem Jahr mit vielen Versuchen habe ich irgendwann festgestellt, die Zeit vergeht und ich sollte doch wieder was machen. Und ich wusste eins, ich hatte schon einen Traum von Anfang an. Ich wollte in Richtung Film und Kino gehen. Und dafür war es notwendig, irgendwo anzufangen. Und das Erste war, Deutsch zu lernen.
Rusbeh Saderi, der ehemalige Flüchtling aus dem Iran, hat es geschafft, in Deutschland festen Boden unter die Füße zu bekommen. Er machte zunächst eine Ausbildung zum Kameramann und arbeitete auch viele Jahre in diesem Beruf. Mittlerweile ist er bei der Arbeiterwohlfahrt in einem Projekt für junge Flüchtlinge beschäftigt. Saderi hat einen langen Weg hinter sich. Am Anfang stand die gar nicht leichte Aufgabe, Deutsch zu lernen.
Wie hat denn das Deutschlernen überhaupt begonnen? Hatten Sie dann einen Kurs, einen Lehrer?
Also wie gesagt, offiziell irgendwo einen Deutschkurs zu besuchen mit Unterstützung vom Staat gab es ja nicht, weil wir mussten erst auf unsere Anerkennung warten. Es gab Deutschkurse bei Volkshochschule in Dortmund. Da hat ein ehemaliger Student aus dem Iran selbst eigene Initiative gezogen, hat dort einen Deutschkurs aufgebaut, nur für Iraner. Das hat auch ein bisschen Geld gekostet, aber das konnte man noch vertragen. Als Flüchtling konnte man noch bezahlen. Das war meine erste Erfahrung, Deutsch zu lernen. Da bin ich fast 1,5 Monate hingegangen, bis ich auf einmal gehört habe, dass bei AStA an der Uni Studenten, also engagierte Studenten, die Deutschen, Deutschkurse anbieten. Und da konnte man auch besser Deutsch lernen und kostet sogar gar nichts. Und da bin ich hingegangen und da war ein Deutschkurs, der wirklich um einiges besser war, weil die Lehrerin, die ist danach Mutter meines Kindes geworden, war die Lehrerin dort. Und ja, da habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Glück gehabt, dass ich 3 Monate ihren Kurs besucht habe. Und dann ja, bin ich mit ihr zusammengekommen. Danach bräuchte ich eigentlich gar nicht den Deutschkurs besuchen, weil sie schon privat in Unterhaltung und Gespräch mir so viel beigebracht hat. Und eigentlich meine Deutschkenntnisse verdanke ich ihr.
Wie kam es denn dazu, dass Sie Ihre Karriere beim Film oder Fernsehen aufgaben und zur Arbeiterwohlfahrt kamen?
Für mich war es von Anfang an, habe ich ja vorhin erzählt, klar, dass ich unbedingt in Richtung Film und Fernsehen wollte. Und das habe ich auch wirklich mit großer Mühe erreicht. Also nachdem ich nochmal in Deutschland mein Abitur gemacht habe, also auf zweiter Bildungsweg, habe ich mich bei Designfachhochschule in Dortmund damals beworben. Das war die erste Möglichkeit, in Deutschland überhaupt Kamera zu studieren. Und habe auch mit ganz begeisterter Wille angefangen zu studieren und relativ schnell auch in Fernsehen reingerutscht, was eigentlich nicht groß mein Ziel war. Ich wollte eher Richtung Film und Kino und da bin ich doch eher beim Fernsehen gelandet. Habe ich jahrelang gemacht, was mir auch sehr viel gebracht hat. Also dieser Job war sehr lukrativ, sehr schön. Aber weil ich ja parallel selbst innerhalb all diesen Jahren die Flüchtlinge begleitet habe, auch als Übersetzer viel gearbeitet habe bei BAMF und auch bei Polizei und Gericht, war mir Ausländergesetz und Asylgesetz ziemlich vertraut. Ich konnte auch vieles sogar schneller und besser als manche Anwälte erklären, warum das so anders ist. Und nachdem ich auch 10 Jahre in Bochum, wo ich selbst gelebt habe, mit medizinischer Flüchtlingshilfe zusammengearbeitet habe, habe ich mich irgendwann festgestellt oder beschlossen, mich von Medien zu trennen, weil das hat mich nicht mehr so befriedigt in meinem Arbeit. Ja, eine von größten Themen, was mich auch dann wirklich dazu gebracht hat, war ein Film, den ich selbst in 2010 über Abschiebehaft gedreht habe. Das ist ein Spielfilm, viele haben es gesehen, das heißt Hotel Europa. Der Film wurde von Anfang an in eine hässliche Art und Weise in Ungnade gefallen, weil man sogar ganz direkt mir ins Gesicht gesagt hat, wie kommst du als Ausländer oder als Iraner auf die Idee, einen Film über Abschiebehaft in Deutschland zu drehen. Das war schon für mich echt eine schlechte oder traurige Erfahrung. Selbst da muss ich mich zurückhalten und mich nicht zu Hause fühlen, sondern als ein Fremder und Ausländer. Vor ungefähr 2 Jahren habe ich mich beschlossen, komplett von Medien zu trennen und habe einfach meine Bewerbung im Netz gestellt und ausgerechnet in der Zeit gab es die Möglichkeit, neue Stellen zu besetzen. Das ist ein bundesweites Modellprojekt, die speziell nur für junge Flüchtlinge zwischen 12 bis 27 Jahren sind. Und bei AWO in München gab es die Möglichkeit und die haben sich bei mir gemeldet und seitdem bin ich super glücklich, dass ich das mache.
Wenn Rusbeh Sadedi über seine Arbeit spricht, dann macht er einen sehr zufriedenen Eindruck. Es wirkt, als sei er tatsächlich angekommen in Deutschland. Er hat eine Aufgabe, die ihn ausfüllt. Er spricht die anfangs so schwierige Sprache inzwischen ausgezeichnet. Nach 30 Jahren im Land ist er, wie man so sagt, integriert. Aber heißt das auch, dass Deutschland für ihn inzwischen zu einer wirklichen Heimat geworden ist?
Ich weiß es nicht. Also ich kann, der Begriff Heimat ist was viel Größeres, würde ich sagen. Ich kann vieles bei mir selbst immer wieder feststellen, dass es viel zu deutsch geworden ist. Das kam die erste Erfahrung genau erst raus, weil ich meine erste Urlaubs gemacht habe in andere Länder. Da wusste ich, wow, ich habe mich verändert und extrem verändert. Wenn ich in Portugal war und Bus fast eine Stunde lang nicht kam und wie ich verflucht habe, da wusste ich, da kommt irgendwas was Deutsches aus mir raus. Das war früher im Iran gar nicht der Fall. Und etliche solche Beispiele, ja. Aber leider nach wie vor kann ich Deutschland nicht als meine Heimat bezeichnen. Nicht, weil ich das nicht gerne möchte, sondern weil ich immer noch das Gefühl habe, das Land möchte mich nicht als eine Zugehörige, jemand, der auch sich in Heimat fühlt, sehen. Die Deutschen selbst, die Menschen, die sind hier wunderbar. Ich begegne jeden Tag so viele tolle Menschen hier in diesem Land, seitdem ich hier bin. Aber traurig ist das, was eigentlich die Gesetze und eigentlich Regierung hier gegenüber Fremden beziehungsweise Leute, die als Fremde hier hinkommen, von sich gibt. Und das macht das Land für viele Leute immer noch nicht zu einem Heimat.
Wie hätte es am Anfang sein müssen, damit Sie sich besser behandelt und besser aufgenommen gefühlt hätten?
Die Sache ist, wie gesagt, leider eine Erfahrung, die ich gemacht habe innerhalb dieser 30 Jahren, ist die Haltung von Bundesrepublik Deutschland und auch von vielen anderen europäischen Ländern, so weit wie möglich die Fremden und die Flüchtlinge aus Europa fernzuhalten. Diese Haltung ist bis heute noch da und hat sich kaum geändert, immer in verschiedene Formen nur. Ich meine, wenn wir heute zum Beispiel von der Situation reden, viele Flüchtlinge zum Beispiel aus Syrien haben gedacht, man wartet sogar hier auf uns. Wir sollten ja kommen. Die haben gesagt, kommt. Und wir sind jetzt da und man will uns nicht mehr haben. Also das Gefühl sehr oft, wie ich auch damals hatte, ist, das Land hilft ja uns. Aber man kommt sich immer vor wie ein Kind, der von Eltern abgestoßen wird. Das heißt, sie sagen, du bist zwar da, wir werden auch dir alles geben, aber du warst nicht gewünscht, du warst eher ein Unfall. Dieses Gefühl haben viele Fremde oder Flüchtlinge hier in diesem Land. Und das sollte sich vielleicht ändern. Und das ist auch, was ich traurig finde. Deutschland bringt ja eine großartige Leistung, auch viele Menschen aus anderen Ländern jedes Jahr zu helfen und auch denen Schutz zu geben. Es ist aber auch politisch gedacht und auch gewollt vielleicht. Nicht jeder sollte das Gefühl haben, tolles Land, weil dann vielleicht man denkt, alle anderen kommen auch. Wir müssen doch die immer wieder trotzdem sagen, passt auf, gerade zum Beispiel, beste Beispiel sind die Leute aus Afghanistan. Man hat eine totale Panik bekommen, wenn wir die Afghaner jetzt allen sagen, nee, wir werden auch euch abschieben, der Rest von Afghanistan kommt auch noch. Oder wenn man viele syrische Männer, die hier alleine hergekommen sind, die Möglichkeit gibt, auch die restliche Familie hier hinzuholen, dann würden die auch die anderen kommen. Deswegen, man beschneidet diese Möglichkeiten, man macht das Leben denen immer härter, schwieriger, dass diese Echo bis in Heimatland ankommt. Und es ist angekommen, also in Afghanistan definitiv, in Syrien auch, kommt einfach nicht, das Land ist nicht mehr so toll oder nicht so sicher. Diese Erfahrung habe ich von Anfang an gemacht, zum Beispiel damals mit vielen Iranern. Zwei Drittel von Iranern, die hier hingekommen sind, damals sind wieder weiter geflüchtet nach England, nach Kanada und Amerika, weil Deutschland denen einfach von Anfang an keine mehr positive Gesicht gezeigt hat. Die wollten einfach die hier nicht haben. Und diejenigen, die geblieben sind, wie wir auch, wir hatten einfach keine andere Möglichkeit. Und ich konnte mir nicht vorstellen, nach Amerika zu gehen. Ich hatte einfach keine Verbindung zu Amerika. Eher wollte ich hier in Europa bleiben.
Herr Saderi, haben Sie einen Rat für hier lebende Menschen im Umgang mit Geflüchteten? Viele Menschen kennen sich ja da gar nicht aus und wissen nicht, wie es den Ankömmlingen geht.
Ich habe das sehr oft erfahren. Leute, die sich kaum vorstellen konnten, zum Beispiel mit einer iranischen Familie befreundet sein oder mit einer afghanischen oder einer irakischen Familie, sobald das stattfindet oder einmal der Fall war, die sind sowas von begeistert, die sind sowas von umgestellt im Kopf, dass sie sagen, wow, ich habe es nie gedacht, ich konnte mir das nicht vorstellen. Sollte man einfach, so wie man auch ein Ticket kauft, in ein anderes Land fliegt und auch dort die Kultur kennenlernt, die Küche ausprobiert, auch die Sachen dort ja, genießt, sollte man das auch ein bisschen mehr sich und den anderen die Möglichkeit geben, näher zu kommen. Vieles im Leben läuft schief oder geht auf falsche Bahn, nur durch Ängste, durch Unkenntnisse. Wenn man ein bisschen offener ist und man bereitet sich darauf, das auch vielleicht ja, andere Dinge kennenzulernen, dann denke ich mir, das funktioniert von alleine. Wenn man mal die Möglichkeit hat, einen anderen Menschen kennenzulernen, sollte man diese Möglichkeit ihm geben. Und dann werden wir sehen, vieles geht von alleine, viel leichter als was ist.
Soweit das Interview mit Rusbeh Saderi, geboren im Iran und vor 30 Jahren als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Und das war die Sendung des Münchner Flüchtlingsrats. Mitgearbeitet haben Katrin Südow, Glenn Lewis und Harald Will, der auch der Verantwortliche für die Sendung ist. Am Mikrofon war Elif Beiner. Wer mehr Informationen möchte, findet sie im Internet unter www.münchner-flüchtlingsrat.de. Und damit verabschieden wir uns und wünschen Ihnen noch interessante Stunden mit Lora München.